Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange in der Branche unterwegs. Heute sprechen wir über eine Branche, die für unsere Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten unverzichtbar ist, aber oft unterschätzt wird. Die temperaturgeführte Logistik. Doch dabei geht es längst nicht nur um Technik oder Vorschriften, sondern auch um die Menschen und die Unternehmen dahinter und deren Sorgen. In vielen europäischen Ländern kämpfen Transportunternehmer mit steigenden Energie- und Mautkosten, Fachkräftemangel und wachsendem Preisdruck. Während in Deutschland vor allem über CO2-Reduktion und E-Antriebe diskutiert wird, geht es andernorts schlicht ums wirtschaftliche Überleben. Und hier gibt es eine Neuerung in Spanien, worauf wir später noch genauer zu sprechen kommen werden. Doch jetzt erstmal zu der allgemeinen Thematik.
Ob frisches Fleisch, Impfstoffe oder empfindliche Kosmetik, Millionen Tonnen sensibler Güter werden täglich durch Europa transportiert. Und dabei zählt jedes Grad Temperaturabweichung. Doch hinter der Kühlkette steckt weit mehr als Technik. Es geht um Gesetze, Arbeitsbedingungen, Umweltfragen und um die Würde der Fahrerinnen und Fahrer.
Was bedeutet eigentlich temperaturgeführt? Eigentlich ist es ganz einfach. Es geht um Transporte, bei denen die Temperatur konstant überwacht und geregelt wird, damit Produkte sicher und gesetzeskonform ihr Ziel erreichen. Die Kühlkettenlogistik ist das Rückgrat für Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Chemie und Kosmetik.
In der EU gelten strenge Regeln. Für Arzneimittel etwa die Good Distribution Practice. Für Lebensmittel die Hygieneverordnung EG Nummer 852/2004. In Deutschland kommen noch das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und die tierische Lebensmittelhygieneverordnung dazu. Bei allen Gesetzen und Verordnungen geht es im Kern um lückenlose Temperaturkontrolle, Dokumentation und manchmal sogar Kerntemperaturmessung.
Aber wie funktioniert das alles technisch? Moderne Kühlfahrzeuge sind Hightech auf Rädern. Sensoren, Echtzeitüberwachung, digitale Managementsysteme, alles um Abweichungen sofort zu erkennen und Verluste zu vermeiden.
Spannende Innovationen sind beispielsweise elektrische Kühlaggregate wie der e-Reefer von Tipp Group. Er nutzt eine Energierückgewinnungsachse und Solarpaneele zur Stromversorgung, ganz ohne Diesel.
Ein anderer Ansatz sind Leichtbauweise und Isoliertechnik. Neue Modelle, wie zum Beispiel der KSRI-C von Käsebohrer, sind für extreme Bedingungen bis minus 70 Grad getestet und bieten verbesserte Isolierung bei reduziertem Gewicht.
Und dann liefert auch hybride Technik vielversprechende Lösungen. Geräte wie der Exigo Electric von Daikin sind kompatibel mit motorlosen Antrieben und senken Emissionen deutlich. Aber wie steht es eigentlich um den Klimaaspekt bei gekühlten Transporten im Allgemeinen? Kühltransporte sind Hightech, aber sie haben auch ihren Preis. Und der wird in Litern Diesel gemessen. Ein typischer Kühlauflieger verbraucht je nach Außentemperatur und Kühlgut zwischen 2 und 5 Liter Diesel pro Stunde. Zusätzlich zum LKW-Antrieb natürlich.
Bei 20 Grad Außentemperatur und Tiefkühlware beispielsweise liegt der Verbrauch bei rund 3,5 bis 4 Liter pro Stunde. Das summiert sich. Bei 10 Stunden Kühlbetrieb am Tag sind das bis zu 40 Liter Diesel extra und damit rund 10-15% mehr Kraftstoffverbrauch.
Und das bedeutet mehr CO2, mehr Feinstaub, mehr Kosten. Deshalb setzen Hersteller wie Thermo King oder Carrier Transicold zunehmend auf elektrische und hybride Kühlaggregate mit Batteriepaketen, Solarunterstützung und Plug-in-Lösungen.
Aber das funktioniert eigentlich nur im Regionalverkehr. Im Fernverkehr sind diese Systeme noch recht selten. Die Infrastruktur fehlt, die Reichweite ist begrenzt und vor allem das Gewicht dieser Systeme in Relation zu ihrer Nutzlast ist ein echtes Problem.
Klingt ja fast so, als seien batterieelektrische Kühltrucks die Lösung. Elektro-Lkw gelten als Hoffnungsträger für die grüne Logistik, doch sie bergen ein Problem, nämlich das Gewicht. Ein E-Lkw wiegt bis zu 2 Tonnen mehr als ein Diesel, vor allem wegen der Batterie.
Und das hat natürlich Folgen. Weniger Nutzlast heißt geringere Wirtschaftlichkeit, vor allem bei nicht temperaturpflichtigen Transporten. Laut Transfrigo-Umfrage sagen 47% der Unternehmen, das Mehrgewicht wirkt sich sehr stark auf ihre Wirtschaftlichkeit aus.
Was wäre also ein Lösungsansatz? 77% fordern eine gesetzliche Gewichtskompensation, also höhere zulässige Gesamtgewichte für E-Lkw. Andere wünschen sich Steuererleichterungen, Mautvorteile oder flexiblere Achslastregelungen.
Von welchen Marktanteilen sprechen wir eigentlich? Temperaturgeführte Transporte machen heute rund 10-15% des gesamten Logistikvolumens aus. Tendenz steigend. Onlinehandel, globale Lieferketten und strengere Vorschriften treiben die Nachfrage. Aber gerade die Kühltransporte haben mit besonderen Problemen zu kämpfen. Da wäre beispielsweise der Palettentausch.
Laut einer weiteren Umfrage von Transfrigerout International sagen 66% der Befragten, die Effizienz der Palettenabwicklung ist schlecht. Und 45% sehen in der Abschaffung des Tauschsystems vor allem eins: schnellere B- und Entladung. Weitere 32% nennen beschädigte Paletten und unterschiedliche Standards. Und 66% bewerten die Effizienz der Abwicklung als schlicht schlecht. Palettentausch. Klingt banal, oder? Doch für Fahrerinnen und Fahrer ist es oft der nervigste Teil ihres Jobs. 33 Paletten à 25 Kilo. Das sind über 800 Kilo, die bewegt werden müssen. Und das täglich. Ohne Hebehilfe, ohne Garantie, dass die Palette überhaupt tauschfähig ist.
Und dann steht insgesamt das Thema B- und Entladen auf der Diskussionsliste der Fahrer. Denn vor allem bei gekühlten Transporten ist hier wahnsinniges Tempo angesagt. Denn sogar jede Türöffnung eines Kühlaufliegers wird registriert und dokumentiert. Für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das entsprechend höchste Eile beim B- und Entladen, wenn die Kühlkette nicht reißen darf.
In Spanien hat man jetzt Konsequenzen gezogen. Seit dem Gesetzesdekret RDL 3 2022 ist das B- und Entladen durch Fahrer verboten. Und auch der Palettentausch steht auf dem Prüfstand. Warum? Weil er nicht nur körperlich belastend ist, sondern auch voller Fallstricke steckt. Fehlende Hygiene, mangelnde Dokumentation, Streit über Qualität und sogar Sicherheitsrisiken durch Diebstahl oder Betrug.
Ja, was die Spanier da vorgemacht haben, ist ein echter Paradigmenwechsel. Die spanische Regierung hat damit auf massive Proteste aus der Branche reagiert. Ziel war es, die körperliche Belastung der Fahrer zu reduzieren und die Verantwortung klar zu trennen. Fahrer fahren, Verlader verladen.
Und das ist nicht nur eine arbeitsrechtliche Frage, sondern auch eine der Würde und Sicherheit. In Deutschland hingegen ist das Thema noch kaum auf der politischen Agenda. Dabei zeigen Umfragen, viele Fahrer empfinden die Ladetätigkeit als Belastung, als Risiko und als Zeitfresser.
Es geht also generell nicht nur um Technik oder Vorschriften, sondern auch um die Menschen und Unternehmen, die täglich unter großem Druck stehen. Gerade bei temperaturgeführten Transporten wird spürbar, wie eng Wirtschaft, Politik und Arbeitsalltag zusammenhängen.
Stimmt, denn egal ob in Deutschland, Frankreich oder Polen, Transportunternehmer kämpfen überall mit ähnlichen Problemen. Hohe Energiepreise, fehlendes Personal, steigende Regulierung. Viele sagen uns im Gespräch, wir können gar nicht mehr wirtschaftlich arbeiten.
Das hören wir auch in der Redaktion ständig. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Kühlketten, von Lebensmittelsicherheit bis zur Nachhaltigkeit. Wie das in anderen Ländern gehandhabt wird und welche Lehren man daraus ziehen könnte, wollen wir heute genauer wissen.
Und dafür haben wir uns heute nicht nur einen Experten eingeladen, sondern ich begrüße auch ganz herzlich Gerhard Grünig, unseren Chefredakteur von der Verkehrsrundschau im Studio. Der hat heute nämlich die Hoheit zum Interview. Also Gerhard, das Mikro gehört dir.
Ja, Tabia, herzlichen Dank, dass du mir das Mikrofon überlassen hast. Und ich darf auch gleich unseren heutigen Gast vorstellen, den Roschi Schwarz, Geschäftsführer der Transfrigerout Deutschland. Und Roschi, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen, bleiben wir bei dem vertrauten Du, wenn das für dich okay ist.
Das ist absolut okay. Hallo Gerhard. Und ja, ich freue mich, heute miteinander den Podcast zu machen.
Freut mich auch ganz besonders, gerade weil wir uns lange kennen. Und ihr habt ja auch so ein bisschen ein Herz für temperaturgeführte Transporte, ist ja eines meiner beiden Steckenpferde. Aber Roschi, ganz konkret, ihr hattet Mitte Oktober von 15. bis 17., um ganz genau zu sein, habt ihr gefeiert 70 Jahre Transfrigerout bei einem Münchner Truckhersteller, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und du hast dann recht interessantes, aus meiner Sicht interessantes Format ins Leben gerufen. Du hast nämlich Kollegen der Transfrigerout international eingeladen. Und ihr habt so ein wenig diskutiert, wie es in anderen Ländern ausschaut. Und das wäre jetzt quasi meine Eingangsfrage. Wie sieht es denn tatsächlich aktuell bei den Transportunternehmen im Bereich temperaturgeführter Transport in Europa aus? Spürst du da Unterschiede zwischen den Ländern? Was hast du da festgestellt? Was ist es waren, glaube ich, Kollegen aus Spanien, Italien, und du kannst ja nur ergänzen, wo noch da. Wie läuft es bei denen momentan?
Also vielleicht ganz kurz, das Gremium nennt sich Frigo Club und wir haben es tatsächlich nicht ins Leben gerufen, sondern wir haben es resettet, könnte man sagen. Es ist ein wenig eingeschlafen in den letzten Jahren. Es hat sich ja seit der Gründung der Transferroute viel verändert. Wir waren aber immer der Meinung, es ist wichtig, dass sich die Thermologistiker, so nenne ich die Kühltransporteure, dass sie sich untereinander austauschen über ihre Sorgen, über ihre Nöte, über ihre Probleme. Und das haben wir bei dieser Tagung entsprechend initiiert. Und man sieht auf der einen Seite, man ist nicht alleine mit seinen Problemen. Die anderen haben mehr oder minder die gleichen Probleme. Oder vielleicht der ein oder andere hat eine Lösung, die für mich auch passen würde, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Und wenn ich auf deine Frage zurückkomme, Gerhard, ja, wie ist die aktuelle wirtschaftliche Lage? Sie ist, und das kann ich eigentlich über alle Länder hinweg sagen, und es war nicht nur Spanien und Italien, es war auch Frankreich da, es war auch Österreich da, wir hatten auch dänische Vertreter da. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die Bank durch berichten alle, dass es im Moment eine sehr, sehr ernste wirtschaftliche Situation da draußen ist. Wir haben eine rückgängige Auftragslage, die Fuhrparks werden entsprechend reduziert, nicht nur wegen der Auftragslage, auch wegen der Thematik Fahrpersonalmangel. Wir haben Betriebsaufgaben und von daher ist sie sehr, sehr, sehr ernst da draußen.
Das gerade von dir angesprochene Thema Fahrermangel bzw. Betriebsaufgaben sind ja im Prinzip ähnliche Themen, wie wir in Deutschland haben. Das heißt, ausnahmsweise mal Einigkeit in Europa, uns plagen alle die gleichen Sorgen und Nöte?
Ich würde sagen, ja, ganz pauschal, aber in einer anderen Intensität. Das brauche ich dir nicht erzählen, Gerhard. Wir haben natürlich von Osten nach Westen ganz andere Preisgefüge in jeglichen Komponenten. Und das ist natürlich mal mehr und mal weniger spürbar, ganz kommt darauf an, welchen Markt man sich bewegt. Aber unterm Strich ist es für alle gleich. Die Kosten steigen, die Verlader fordern Frachtreduktion, Fahrpersonalmangel ist da und das wird nicht angenehmer für die Thermologistiker in Summe.
Du hast jetzt gerade aufgezählt, so einige Länder, die da waren, nicht alle, aber korrigier mir, es waren, glaube ich, keine Vertreter aus Osteuropa da. Das ist ja gerade immer so das große Problem, diese teilweise sehr unterschiedlichen Lohnkosten, die wir in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern haben. Energiekosten, die dort anders taxiert werden als bei uns. Inwieweit führt das denn aus deiner Sicht oder auch aus Sicht deiner befreundeten Transfrigo-Route Leute zu Wettbewerbsverzerrungen und zu ungleichen Marktchancen innerhalb der EU?
Das ist ganz klar ein Thema, um Himmels Willen. Also zu deiner Eingangsfeststellung, ja, es war niemand aus dem Osten da. Die östlichen Länder sind aktuell auch nicht in der Transfrigo-Route vertreten. Kann ja noch werden, um Himmels Willen. Aber ja, natürlich sind das genau die Punkte, die wir unter Sozialdumping zusammenfassen.
Jetzt, was machen wir dagegen? Ich meine, ich weiß ja auch, du bist ja nicht nur Geschäftsführer der Transfrigo-Route, sondern du spielst ja auch noch eine relevante Rolle im BGL. Was passiert in der Richtung, dass man diese Wettbewerbsverzerrung ein Stück weit egalisiert? Kannst du da was dazu sagen?
Also wie du schon sagst, ja, ich bin im Hauptamt BGL-Mitarbeiter, da zuständig für die Abteilung Technik. Das heißt, wir sprechen jetzt über einen Themenbereich, der nicht ganz meiner ist. Aber natürlich ist das ein Themengebiet, was massiv vom BGL mit bearbeitet wird. Und klar haben wir entsprechend politische Forderungen, die möchte ich jetzt aber gar nicht in der Gänze hier aufzählen, aber uns ist wichtig, dass wir ganz allgemein gesprochen faire Wettbewerbsbedingungen haben in Europa und nicht nur die fairen Wettbewerbsbedingungen, sondern dass wir auch entsprechend eine Kontrolle derer Einhaltung haben und logischerweise entsprechende Sanktionen, denn dann macht es allen miteinander sicherlich auch wieder richtig Spaß, dieses Business zu betreiben. Und ansonsten mühen sich viele, viele ab und nur einige wenige, die sich dann im illegalen Bereich bereichern. Das sollte man nicht unterstützen. Das ist aber jetzt ganz allgemein gesprochen.
Weißt du denn, um wieder auf unser Thema zurückzukommen, im temperaturgeführten Transport, ist dort der Wettbewerb aus Osteuropa wirklich schon so stark oder sind die nicht vor allem im Bereich Bridgeplani unterwegs?
Nein, die sind auch im temperaturgeführten Transport unterwegs und auch natürlich mit großen Flotten. Das verschiebt sich aber auch immer wieder mal mehr und mal weniger. Aber ja, die sind natürlich präsent und die bauen natürlich auch Standorte in Westeuropa auf.
Naja, also zunächst mal keine Entspannung. Aber lassen Sie mal bei dem Thema Wirtschaftlichkeit bleiben. Wie wirkt sich die aktuelle Kostenentwicklung beispielsweise durch steigende Energiepreise oder eben auch die kommenden CO2-Abgaben speziell auf den temperaturgeführten Transport aus?
Na gut, also grundsätzlich kannst du ja sagen, dass der temperaturgeführte Transport von den Basiskosten gleich ist wie der konventionelle Transport. Was haben wir mehr? Wir haben mehr natürlich, wir haben teureres Equipment, ganz klar, weil eben ein Kühlfahrzeug ein bisschen mehr ist als nur Plane und Britsche, wie du so schön sagst. Und wir haben natürlich auch höhere Anforderungen an das Personal. Denn es geht ja nicht immer nur um das Fahren des Fahrzeuges. Es muss eine Warenübernahme, eine Übergabe, eine Warentemperaturkontrolle erfolgen. Die Beladung muss entsprechend korrekt sein, dass die Luftumwälzung in den Kühlkofferfahrzeugen entsprechend gewährleistet ist. Und. Also insofern brauchen wir entsprechendes Personal. Und ganz klar, wir müssen ja auch die Transportkälteaggregate mit irgendeiner Energie versorgen, dass sie logischerweise kühlen. Bislang ist das hauptsächlich Diesel im fahrenden Einsatz. Und diese Kosten steigen natürlich dann auch, wenn die Energiekosten steigen, ganz klar. Und unterm Strich müssen in Konsequenz dann auch diese Transporte eigentlich teurer werden.
Gehen wir mal zu deinem Steckenpferd, nämlich das, was du vorher gesagt hast, was du beim BGL machst, nämlich, ich sage mal, pauschal Technikbetreuung. Gibt es denn Innovationen, die helfen könnten, dass man, naja, Kühlketten stabil hält, das natürlich als A und O in eurer Branche, aber auch die Effizienz zu steigern und damit auch ein bisschen so die hohen Energiepreise zu kompensieren, sind da Innovationen, die langsam zum Tragen kommen?
Also zum einen haben wir die Thematik, welche Antriebe sind die zukünftigen Antriebe, und die betreffen ja grundsätzlich alle LKW, egal was sie transportieren oder ziehen. Und on the top kommt jetzt natürlich beim Kühlfahrzeug der Antrieb des Transportkälteaggregates dazu. So. Und vielleicht auch ein Aspekt, weil wir ja viel über Mehrgewichtskompensation gerade sprechen, aber auch nur für die batterieelektrischen Fahrzeuge oder Zero-Emission-Fahrzeuge. Da werden ja gerade in Brüssel die entsprechenden Richtlinien überarbeitet. Und wie wir alle wissen, sind batterieelektrische Fahrzeuge, und ich bleibe mal jetzt bei batterieelektrischen Fahrzeugen, es gibt natürlich noch andere Zero-Emission-Fahrzeuge, aber das sind die, die massiv in den Markt gedrängt werden sollen, sind von Natur aus im Moment aufgrund der Batteriegewichte deutlich schwerer als ein vergleichbares Dieselfahrzeug. Und deswegen versucht man ja auch auf politischer Ebene entsprechend eine Mehrgewichtskompensation umzusetzen, die wir bislang schon haben. Und wir reden im Moment von bis zu 2 Tonnen, ganz gleich, was für eine Güterart transportiert wird. Und man diskutiert das in bis zu 4 Tonnen oder vielleicht sogar pauschal 4 Tonnen zu erweitern. Und das ist der Themenbereich Mehrgewichtskompensation für den Antrieb. Ich würde auch ein Thema Mehrgewichtskompensation für das Kühlfahrzeug ansprechen wollen, weil wir wissen, ein Kühlfahrzeug, welches gebaut ist, um vorrangig entsprechend verderbliche Waren, Lebensmittel, frische oder auch dann tiefgekühlte Lebensmittel, pharmazeutische Produkte und dergleichen zu transportieren, was er aber nicht immer zu 100% kann. Das heißt, ein Kühlfahrzeug spielt auch im normalen Markt eine Rolle. Man nennt es immer so schön, um auch mal mit einer Rückladung wieder den Kreislauf der Transporte zu schließen. So, und in diesem Kreislauf kann er, weil er in seinem Leergewicht aufgrund des Kühlfahrzeuges schon 2,5 Tonnen im Schnitt schwerer ist, gar nicht 1:1 mitspielen. Also auch da könnte man mal über eine Mehrgewichtskompensation nachdenken, um das ganze Thema noch effizienter zu machen. Natürlich wissen wir, lieber Gerhard, sehr genau, so ein Fahrzeug ist technisch für vieles geeignet, aber wir brauchen auch die passende Infrastruktur dazu und die nicht nur in Deutschland, sondern am besten EU-weit und am besten EU-weit mit den gleichen Voraussetzungen.
Tja, das haben wir nur ein Stück weit davon entfernt, glaube ich. Das haben wir uns beide einig. Du hast die 4 Tonnen angesprochen. Wäre das eine Tonnagegrenze oder ein Mehrgewicht, mit dem du ja, dich wohlfühlen würdest? Sagst du, wenn wir 4 Tonnen mehr hätten, also 44 statt 40, was wir ja im Kombiverkehr ohnehin haben, wäre das für dich okay?
Ja, letztlich zählt ja erstmal in Gleichklang mit dem konventionellen Dieselfahrzeug zu erreichen. So. Und wenn wir bis zu 4 Tonnen schwerer sind aufgrund des Eigengewichtes, und ich rede jetzt mal von allen Transporten, nicht nur vom Kühltransport, dann wäre das natürlich, hört sich das gut an, wenn wir dies ausgleichen könnten. Aber das Ganze ist ja nicht nur das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeugs oder der Kombination, sondern wir müssen ja dann auch über die Achslasten, über die Achsanzahl sprechen. Also uns nützt keine Erhöhung einer Gesamtmasse, wenn man nicht wirklich auch die Achslasten oder zumindest die Antriebsachse erhöht. Oder wir müssen natürlich auf mehr Achsen springen. Und das muss im Einklang mit der Infrastruktur, das muss im Einklang mit den Nutzfahrzeugherstellern geschehen, denn auch die haben ja ihre Entwicklungen entsprechend auf die aktuellen Vorgaben ausgerichtet.
Okay, aber es geht ja mal generell, erstens einmal, wenn wir in andere Länder schauen, UK zum Beispiel, die fahren ja schon viel länger mit 6 Achsen, wie wir das tun. Und es sind ja als erste Elektrofahrzeuge vorgestellt worden, also Elektrosattelzugmaschinen, die per se vom Hersteller schon auf 3 Achsen stehen, um die Gewichte besser zu kompensieren. Dann wird es also quasi darauf rauslaufen, dass wir zwar 44 Tonnen haben, aber damit 6 Achsen fahren und damit ja wieder Nutzlast verlieren, je nachdem, wie die 6. Achse ausgestaltet ist, schon wieder bis zu 1 Tonne. Also brauchen wir eigentlich nur mehr. Das wird uns aber wohl niemand genehmigen, oder?
Ich glaube nicht, und dann müssen wir auch aufpassen. Das eine ist ja, was uns eine europäische Richtlinie grundsätzlich gestattet. Und auf der anderen Seite ist ja jedem Land freigestellt, gewisse Streckenabschnitte für gewisse Tonnagen zu sperren. Und dann haben wir am Ende auch nichts gewonnen, wenn wir Umwegverkehre generieren müssen, weil wir nicht alle Routen fahren können. Also der Idealfall wäre, wir kommen auf eine Fahrzeugkombination, die von allen akzeptiert wird und die entsprechend alltagstauglich ist. Das mal so ganz allgemein formuliert.
Das scheint ja dann wohl, ich habe es gerade schon angesprochen, diese in dem Fall dürfen wir glaube ich sagen, Insellösung zu sein, mit den kleinen beräderten dritten Achsen bei den Zugmaschinen. Die sind irgendwie nur nicht ganz so schwer. Trotzdem lösen sie die meisten Achslastprobleme. Das könnte ja dann wohl eine Lösung sein. Oder siehst du noch was anderes?
Das könnte durchaus eine Lösung sein, um Himmels Willen. Ja, man muss ja auch zusehen, jetzt springe ich auf eine Spezifika wieder im temperaturgeführten Transport, denn wir sprechen, so verstehe ich unsere Gespräche im Moment, vom Standardfahrzeug, und das ist das typische Sattelkraftfahrzeug, zweiachsige Sattelzugmaschine, dreiachsiger Trailer. Und wenn wir da im Kühltransport unterwegs sind und haben eine entsprechende Kühlmaschine an der Stirnwand des Trailers, dann haben wir natürlich immer eine größere Last auf der Antriebsachse als ein konventioneller Curtainsider. Das ist einfach so. Und je nachdem, was für eine homogene oder inhomogene Ladung wir haben oder Teilentladung wir haben, haben wir Probleme auf der Antriebsachse. Und die kann ich sicherlich mit einer dritten Achse am Zugfahrzeug eher handeln als eben nur mit zweien. So, wo ich dann die Batterien hinbaue, das muss ich natürlich die Nutzfahrzeughersteller fragen. Da sind die sicherlich gefordert.
Aber bis jetzt haben wir auf jeden Fall noch nicht die ideale Lösung. Wo steht, ja,
Man muss aber,
nein,
Gerhard,
ja?
vielleicht, wenn ich dir ins
Ja,
Wort
gerne.
falle, natürlich, man muss aber wirklich zur Ehrenrettung dieser ganzen Transformation sagen, unsere Dieselfahrzeuge, wie wir sie heute einsetzen, die sind ja auch nicht erst letztes Jahr entwickelt worden, sondern das ist ein Prozess, der sich über viele Jahrzehnte entsprechend gezogen hat. Und vielleicht muss man das fairerweise auch dem batterieelektrischen Antrieben und auch der Infrastruktur zugestehen.
Du, bin ich absolut bei dir und ich glaube auch, unsere ganze Branche ist bereit, diesen Transformationsprozess mitzugehen, aber eben in einer, und ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig, in einer sinnvollen Geschwindigkeit, wo wir alle mitziehen können und nicht irgendwo aus Brüssel gesteuert, wo sich dann jemand, der wenig Ahnung vom Thema hat, einbildet, das muss alles morgen Mittag fertig sein, obwohl man eigentlich nicht einen halben Tag, sondern eine Woche dafür brauchen. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Lass mich dir lieber noch eine Frage stellen. Wo steht eigentlich Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern bei diesen Entwicklungen, also bei technischen Entwicklungen oder auch beim Thema Kühltransport nachhaltig elektrifiziert? Sind wir da weiter? Sind andere besser als wir?
Also ich kann dir das statistisch nicht belegen, aber mein Eindruck ist der, dass wir uns ganz klar im oberen Bereich bewegen, um Himmels Willen. Es gibt auch andere Mitgliedsländer mit innovativen Herstellern und Logistikern. Diese große Spannweite zwischen schlecht und gut, ich glaube, die ist gar nicht mehr so groß, wie das früher war, auch Ost und West, um Himmels Willen. Das hat sich alles angenähert. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir ganz oben mitspielen. Vielleicht auch ein wenig getriggert von dem typisch deutschen Anspruch, immer alles noch korrekter machen zu müssen.
Lass uns mal ein bisschen weggehen von dem Thema Immobilität, aber durchaus beim wichtigen Thema im temperaturgeführten Transport bleiben, nämlich, du wirst jetzt gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, den Palettentausch. Das ist ja seit jeher ein Ärgernis. Gibt es denn da irgendwelche Ansätze für ein faireres Verfahren oder vielleicht sogar mal eine europäische Harmonisierung, dass wir uns nicht nur um die Krümmung von Bananen, sondern auch um einen fairen Palettentausch kümmern?
Also die Palette ist ja mittlerweile, und jetzt spreche ich erstmal von der Holzpalette, wenngleich die im temperaturgeführten Transport, wenn man das ganze Thema von der Hygieneseite betrachtet, sicherlich auch diskussionsfähig ist, ist die Europalette, die Holzpalette natürlich normiert. Aber nein, wir haben da tatsächlich noch keine europäische Lösung. Wir haben, wie du sicherlich in München auch wahrgenommen hast, im Frigo-Club gehört, dass es aus Spanien Initiativen gibt, die sich des Themas entledigen wollen. Da klatschen viele deutsche Transportunternehmer, wenn sie das hören, und sicherlich auch aus vielen anderen Ländern. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und man kann auch hier nicht einfach auf den Verband zeigen, dass der Verband das Thema einfach entsprechend beerdigen soll oder kann. Das ist ein komplexes Thema, aber es würden sich alle freuen, wenn wir hier bessere Lösungen hätten.
Das glaube ich auch. Du hast gerade angesprochen, dass das Thema aus Spanien kam. Aus Spanien kam auch noch, oder von deinem spanischen Kollegen kam auch noch was anderes, wo ich gestehen muss, da hatte ich eine Wissenslücke, nämlich in Spanien ist es den Fahrern verboten, zu B- und Entladen. Ist so ein Schritt für Deutschland überlegenswert?
Überlegenswert, ganz sicher, aber ich muss ein wenig konkretisieren. Also es ist ein spanisches Gesetz und es betrifft das Fahrpersonal von Gütertransportfahrzeugen, so nennen sie die in Spanien wohl, mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen. Also ich sage jetzt mal, der klassische Verteilerverkehr ist ausgenommen. So, und bei den größeren Fahrzeugen soll sich der Fahrer nicht an der B- oder Entladung beteiligen dürfen. Außer, und wie das so ist, gibt es immer natürlich Ausnahmen bei besonderen Verpackungen, Containern, Gitterboxen oder Silo-Tank-Schüttguttransporte. Also da gibt es ein paar Ausnahmen. Aber der Grundansatz, dass ein Lkw-Fahrer Lkw-Fahrer ist und kein B- und Entladepersonal, den hat der Spanier entsprechend betont auf unserer Tagung und sucht natürlich auch für Mitstreiter, weil Du musst jetzt auch wissen, der spanische Fahrer, der die Orangen von Spanien hoch in den Norden, meinetwegen zu uns nach Deutschland fährt, der wird zwar in Spanien beladen, aber in Deutschland, in Hamburg, muss er ihn selbst entladen. Und das gefällt natürlich dem spanischen Fahrer überhaupt nicht. So, und wenn wir das Thema jetzt hochspielen und sagen, Mensch, das wäre doch was, auch für unsere Deutschen oder überhaupt europaweit für die Fahrer, wo wir ja sowieso ein Thema Fahrermangel haben und wir wollen den Beruf attraktiver machen. Das ist sicherlich ein gutes Thema. Tatsächlich haben wir das hier auch schon diskutiert, auch in den Reihen des BGLs. Aber rechtlich ist es leider so, dass das Verhaltensrecht in den europäischen Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich ist. Und es sicherlich auch nicht so einfach umzusetzen ist. Da muss man noch ein bisschen Gehirnschmalz und Befürworter haben, um das Thema umzusetzen. Aber machen wir uns nichts vor. Das eine ist ja die Be- und Entladetätigkeit, die sicherlich auch dem Lkw-Fahrer Arbeitszeit raubt, weil wir haben ja auch Arbeitszeitgesetze. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Bezahlung des Personals für die Be- und Entladung, die sonst eben von Verlader oder Empfänger bereitgestellt werden müssen. Also es geht wieder um das liebe Geld, weil wir ja auch im temperaturgeführten Transport sind. Es gibt aber auch bei uns Segmente, da darf tatsächlich der Fahrer nicht Be- und Entladen und bekommt hier und da auch gar keinen Zugang auf die Be- oder Entladerampe. Das sind dann Bereiche, wo man entsprechend hohe Hygieneanforderungen hat oder tiefe Temperaturen, entsprechend bei Tiefkühlhäusern, wenn wir minus 25 oder noch tiefere Temperaturen haben, da hat der Fahrer auf der Rampe auch nichts zu suchen. Also diese Fälle haben wir natürlich schon im temperaturgeführten Transport.
Roger, abschließend nur zwei Fragen, so ein bisschen deine persönlichen Themen, deine persönliche Meinung betreffend. Wenn du dir die ganzen internationalen Regelungen anschaust, die wir in Europa haben, also Arbeitszeitgesetze, Kühlvorgaben, Dokumentationspflichten, wo würdest du dir dringend mehr Vereinheitlichung wünschen? Das dauert aber jetzt lange.
Ja, es ist Europa ist groß, wie du weißt,
Ja.
aber so ad hoc fällt mir zuallererst mal ein, weil wir denken ja schon europäisch und Europa wollen wir ja auch entsprechend weitergestalten.
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, die EU, die erarbeitet die Regelungen und die Deutschen verschärfen sie für die Deutschen. So. Wir haben ja schon viele deutsche, siehst du, jetzt sage ich schon viele deutsche Regelungen. Wir haben ja schon viele europäische Regelungen und oftmals sind es Richtlinien und die gestatten den Mitgliedstaaten natürlich immer ein bisschen mehr zu machen. Und das liegt uns Deutschen wohl ganz gut, dass wir immer noch ein bisschen besser sein wollen als die anderen. Da müssen wir einfach mal zusehen, dass wir ein bisschen gleicher werden wie die anderen und einfach harmonisierter unterwegs sind.
Das ist da mal ein guter Ansatz, dass wir unsere hohen Anforderungen ein wenig zurückschrauben. Wenn du in die Zukunft blickst, was braucht die Branche der temperaturgeführten Transporte, dass sie langfristig funktioniert und auch wirtschaftlich darstellbar ist?
Ich würde mal pauschal sagen, wir brauchen grundsätzlich faire Wettbewerbsbedingungen. Wir brauchen wirksame Kontrollen und wir brauchen entsprechende Sanktionen. Wir brauchen eine funktionierende Infrastruktur. Also, wir hatten ja vorhin über Abmessung und Gewichte gesprochen. Wir brauchen die entsprechenden Straßenbrücken, die Parkplätze für die Lkw-Fahrer mit sanitären Anlagen und more, sage ich immer so gerne. Wir brauchen natürlich auch grundsätzlich ordentliche Rahmenbedingungen für den Fahrerberuf, also die Akzeptanz in der Gesellschaft, den Umgang mit den Fahrern bei den Be- und Entladestellen. Wir brauchen sicherlich auch einen Bürokratieabbau, weil es geht ja nicht immer nur um den Fahrer, es geht auch um die Unternehmen, die einen Wahnsinnsaufwand betreiben müssen. Und der ist wohl auch in der EU sehr unterschiedlich. Und da müssen wir einfach mal gucken, dass wir das ein bisschen neu sortieren.
Und wenn du jetzt nach Berlin schaust, siehst du deine Forderungen, Ideen, dass die beim Verkehrsministerium, beim Wirtschaftsministerium auch wirklich ankommen und dass man willens ist, was zu ändern? Du sollst nicht lachen, du sollst antworten.
glaube, das war schon Antwort genug, lieber Gerhard.
Okay, du sagst, also beim Herrn Schnieder wird es nicht besser als beim Herrn Wissing, oder wie muss ich das jetzt interpretieren?
Nein, im Himmels Willen. Ich möchte ja auch überhaupt nicht persönlich werden.
Ja.
Es ist natürlich immer leicht, von unten nach oben zu kritisieren. Man muss aber auch Verständnis für das von oben nach unten oder in die Breite haben. Aber es ist ein großes Schiff, was im Moment ja ein bisschen unbeweglich scheint. Und wir müssen richtig Gas geben, alle miteinander, und endlich verstehen, dass es höchste Zeit ist, dass wir ja Deutschland wieder nach vorne bringen.
Roger, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, fast eine halbe Stunde. Ich hoffe, es war für unsere Zuhörer genauso interessant wie für mich. Also herzlichen Dank dafür.
Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und du kennst mich lange genug. Ich verabschiede mich gerne mit unserem Slogan, so cool, so gut. Transfrigerud. Bis bald.
Bis bald, ciao.
So, damit haben Christian und ich wieder die Mikros zurückerobert und wollen die Gelegenheit nutzen, auch uns nochmal sehr herzlich bei Herrn Schwarz zu bedanken für die ganzen Einblicke zu dem Thema. Und ansonsten bleibt uns fast nichts mehr zu sagen als danke fürs Zuhören. Sollten Sie Infos, Feedback etc. haben, schicken Sie uns gerne etwas. Sie finden einen Kontakt in den Shownotes. Dort gibt es auch weitere Infos. Und bis dahin, eine allzeit gute Fahrt.